willkommen zu unserem heutigen Interview. Ich freue mich sehr, unseren heutigen Interviewgast begrüßen zu dürfen. Professor Dr. Kitty Cassé, hallo.
Guten Tag, ich freue mich sehr.
Ja, ich mich auch. Wir sprechen über ein sehr spannendes Thema. Und zwar geht es um das Thema kompetenzorientierte Methodiken. Basierend auf Ihrem Buch Kompetenzorientierte Methodiken, Handlungsmodelle, gute Praxis in der Jugendhilfe. Jetzt ist das natürlich auch ein Begriff, wo viele wahrscheinlich denken, boah, was ist damit genau gemeint? Und das klären wir heute. Und bevor wir starten, gibt es wie immer eine kleine Anmoderation, damit die Hörerinnen und Hörer auch einfach wissen, wer sie sind, was sie gemacht haben und welche Erfahrungen sie mitbringen.
Gerne.
Und wenn ich was vergessen sollte, dürfen Sie gerne ergänzen. Okay, Professor Dr. Kitty Cassé leitete von 1981 bis 2010 an der Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaften den Masterstudiengang Kinder- und Jugendhilfe. Zuvor lehrte und forschte sie 10 Jahre an der Universität in Zürich. An der Fachhochschule arbeitete sie als Professorin mit den Schwerpunkten Sozialpsychologie, Sozialisationstheorie, Theorien sozialer Probleme, Professionalisierung, Handeln in sozialen Organisationen, Konzeptentwicklung und Methoden und Sozialarbeitsforschung. Eine Menge. Ihre Forschungsschwerpunkte beziehen sich auf Kinder psychisch kranker Eltern, Prävention im Kleinkindalter und Konzepte für die aufsuchende Familienarbeit und für stationäre Einrichtungen. Auch sammelte sie Erfahrungen im Bereich Dienstleistungen zur Entwicklung und Implementierung von Konzepten sowie in Beratungen und Coachings. Seit 2003 hat Professor Dr. Cassé die Methodik der Kompetenzorientierung, eine Herangehensweise aus den Niederlanden, dazu erfahren wir gleich mehr, für den deutschen Sprachraum adaptiert und weiterentwickelt. Heute ist sie, zumindest auf dem Papier, pensioniert, hat aber ein eigenes Institut gegründet, das seit 2010 kompetenzorientierte Methodiken entwickelt, implementiert und evaluiert.
Genau.
Ihr Buch, welches ich zu Beginn genannt hatte, Kompetenzorientierte Methodiken, stellt ein hilfreiches Modell für Fachkräfte im Sozialwesen, vor allem auch in der Kinder- und Jugendhilfe dar. Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe können mit Hilfe ihres Buches ihr Wissen und Können erweitern und gezielt auf ihre Aufgaben in Diagnoseprozessen, in Intervention und Evaluationsprojekten ihres Praxisbereichs anpassen. Studierende der sozialen Arbeit und Sozialpädagogik schließlich finden hier einen systematischen Zugang zu aktuellen Instrumenten und Hinweise auf hilfreiche und bewährte Methoden und Techniken. Zudem präsentiert Ihr Buch auch Methodikvarianten für die aufsuchende Familienarbeit, was ja auch in unserer Arbeit sehr wichtig ist. So, und das war, glaube ich, jetzt eine sehr ausführliche Anmoderation und auch eine Vorstellung des Buches. Trotzdem frage ich nochmal, möchten Sie noch was von Ihrer Seite sagen, bevor es losgeht?
Eigentlich nicht. Ich kann nur so viel sagen, ich mag noch nicht aufhören. Also das finde ich für mich persönlich eben eigentlich ganz schön. Das Thema Kinder- und Jugendhilfe, gute Praxis, das beschäftigt mich sehr. Und in dem Sinn habe ich mich auch sehr gefreut, mit Ihnen zusammen mal für ein Publikum über diese Anliegen auch zu sprechen. Also herzlichen Dank nochmal für die Einladung.
Ja, danke an Sie. Das sind ja wirklich auch viele Bereiche. Sie haben einfach viel gemacht, was unterschiedliche Leute hier auch interessiert. Sowohl, sagte ich ja auch gerade, Studierende der sozialen Arbeit, Coaches, die in der Familientherapie, Familienhilfe tätig sind. Also das Spektrum ist ja wirklich sehr groß, wo dieses Thema auch einfach sehr relevant ist. Und da komme ich schon zu meiner ersten Frage. Was können wir denn unter kompetenzorientierten Methodiken überhaupt verstehen?
Ja, ich denke, wir machen da zwei Teile. Ich denke, es ist gut, zuerst mal darüber zu sprechen, was Kompetenzorientierung eigentlich meint. Kompetenz ist ja ein sehr schillernder Begriff. Also wenn man googelt, wenn Sie googeln würden oder sonst irgendwie sich damit auseinandersetzen, kämen ganz viele Definitionen. Und das ist eigentlich, war immer schon mein Anliegen. Ich habe ja auch lange und viel gelehrt. dass man sich auf etwas festlegt. Sonst vergeht man sich ja endlos in Definition und. In meinem Buch mache ich das teilweise, dass ich das, den Begriff auch herleite. Aber irgendwoher bin ich immer noch Holländerin. Ich komme ja eigentlich aus Holland. Und die Holländer sind ein bisschen pragmatischer und die sagen irgendwann mal weg mit dem ganzen Müll. Und dann kommt man zu einem sehr, für mich, sehr brauchbaren und einfachen Definition von Kompetenz. Kompetenz heißt Dinge gelingend tun, Aufgaben des Alltags gelingend bewältigen. Das war so der Übertitel. Und dann hat man soziale Kompetenz, personale Kompetenz, kann man alles noch fein herunterfieseln, aber grundsätzlich geht es eigentlich darum, und dann sind wir bei Kompetenzorientierung. Und Kompetenzorientierung heißt, Menschen befähigen, die Aufgaben des Alltags gelingend zu bewältigen. Hm. Eigentlich so die Kurzformel, die ich aus Holland mitgenommen habe. Und damit komme ich eigentlich sehr, sehr weit. Und ab dort kann man dann sehr schön anfangen abzuleiten, okay, was heißt das dann? Und wenn ich das brauche in Kontakt mit Kindern, Jugendlichen und Familien, welche Aufgaben des Alltags und welche Fähigkeiten brauche ich dann dafür? Also dann komme ich natürlich in einen Fachdiskurs, wo ich Dinge benennen muss. Aber mal so, können wir den Bildschirm teilen oder geht das nicht? Dann könnte ich ganz kurz eine Folie machen.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich gebe sie frei, jetzt geht das.
Ja, genau. Jetzt muss ich da auf den Knopf drücken, weil dann kann ich das für alle, die mitschauen können und die nicht nur hören.
Ja, toll.
Machen wir das doch mal so und dann machen wir das nochmal so. Komm, mach mal so. Gut, eben, da sieht man es jetzt nochmal. Definition, ja? Jemand verfügt über genügende Fähigkeiten, ist eigentlich dann die umfassende Definition und benutzt diese, um die Aufgaben des Alltags adäquat zu bewältigen. Nochmal verkürzt, Kompetenz ist gelingendes Tun in konkreten Situationen und Kompetenzorientierung. Und dann sieht man unten dieses Bild der Waage. So, damit arbeiten wir eigentlich sehr viel, dass man sagt, ja. Das mache ich. Kompetenz als Ergebnis von dieser Balance zwischen Aufgaben, vor denen ich gestellt bin, und Fähigkeit, über die ich verfüge. Und wenn diese Balance da ist, dann kann ich gelingend mein Leben bewältigen, ob das als Kind in der Schule oder als Elternteil oder aber auch als erwachsene Person oder auch als älterer Mensch. Also diese Begrifflichkeit geht eigentlich über die ganze Lebensspanne hinweg. Und da sieht man auch gerade diese Auslegeordnung für diese Aufgabeseite. Greifen wir dann zurück auf Konzepte aus der Entwicklungstheorie. Und kommen wir vielleicht nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen, aber da ist das Konzept der Entwicklungsaufgaben, die ausformuliert sind in der Theorie für alle Lebensphasen eigentlich. Und das ist die eine Seite auf Entwicklungsaufgabe. Und ich habe das Konzept auch weiter noch entwickelt, dass Eltern haben ja auch Erziehungsaufgabe. Deshalb sprechen wir auf der Aufgabeseite von Entwicklungs- und Erziehungsaufgaben. Und die sind beschrieben und benannt. Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite, das sind dann die Fähigkeiten. Und auch da machen wir dann eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten von Fähigkeiten. Ich kann die jetzt nicht alle ausformulieren, aber soziale Fähigkeiten, mit anderen Menschen in Kontakt sein, kognitive Fähigkeiten, die Denkfähigkeiten, emotionale Fähigkeiten, meine Möglichkeit zu fühlen und mich in andere einzufühlen, die volitive Fähigkeiten, die Wollenskräfte, über die ich verfüge, und die physische Fähigkeit. Und wenn wir jetzt, was ein großes Anliegen ist, meines Denkens und auch der Grundlagen dieses Buches, ist immer, wir machen immer zuerst eine diagnostische Phase, wo man schaut, wo steht dann das Kind, wo steht der Jugendliche, wo stehen die Eltern, wie gut gelingt es, mit den vorhandenen Fähigkeiten die anfallende Aufgaben zu bewältigen, oder auch kurz gesagt, wie kompetent sind dann diese Kinder, Jugendliche. Und wenn dieses Grundmodell, diese Waage, wenn man die gut füllt mit Inhalten aus Beobachtung, aus Gesprächen, aus Testungen kann das auch sein, dann hat man eigentlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dann sehr gezielt Interventionen zu planen, Menschen zu befähigen. Ich merke dann sehr gut, an welche Fähigkeiten müssen wir arbeiten, wie tun wir das, welche Aufgaben sind aktuell zu schwer, welche Aufgaben gelingen aber auch gut. Also wir haben dann ein sehr schönes, differenziertes Bild in Bezug auf die Art und Weise, wie das Gegenüber die anfallende Aufgabe bewältigt. Das ist so das Kernmodell. Das ist die fachliche Grundlage eigentlich für die Methodiken, die wir entwickelt haben. Das wäre dann der zweite Baustein. Was sind da Methodiken? Weil das weiß einfach niemand. Also ist das mal so für Sie okay, dass wir damit hätten wir mal kompetenzorientiert?
Absolut, absolut. Toll. Sehr schön erklärt, auch mit dem Bild. Das macht es einfach noch mal greifbarer.
Ganz genau. Ich bin auch sehr ein Bildermensch.
Also ja.
Studentinnen und über die ganze Zeit sagen immer, Kitty kommt mit Bilder. Und das hilft auch
das
sehr.
Das ist toll. Ja. Wollen Sie denn noch weiter in der Präsentation gehen oder schließen für die Erklärung der Methodiken?
Für Methodiken, nee, jetzt für Methodiken mache ich weiter.
Okay, gerne.
Was ja auch okay ist. Was sind denn Methodiken, oder? Die gehören eigentlich, sind ja kompetenzorientierte Methodiken. Und was sind jetzt Methodiken? Und das ist eigentlich mein Herzstück, sage ich jetzt mal so. Die Arbeit mit Methodiken habe ich in Holland kennengelernt. Und das hat mich sehr beflügelt. Das war so 2003 oder sowas. Und dann habe ich gedacht, das will ich mitnehmen in den deutschen Sprachraum und habe dann daran weitergearbeitet. Und wenn es da oben dann diese Zahlen gibt, dann heißt das, das sind ungefähr die Seiten im Buch, wo man das nachlesen kann. Und das Besondere an Methodiken ist Folgendes. Eine Methodik, das ist ein theoretisch fundiertes Handlungsmodell. Kennen wir viele, aber jetzt kommt das Spezielle. Das Modell wird bei mehreren Leistungserbringern, bei mehreren Organisationen, in mehreren Angebotstypen vergleichbar angewendet. Das heißt, also Sie haben es vorher erwähnt, die Arbeit mit Familien, die aufsuchende Familienarbeit. Jetzt in der Schweiz haben wir dafür ein Handlungsmodell entwickelt, kompetenzorientiertes Handlungsmodell, das heißt KOFA, kompetenzorientierte Familienarbeit. Und das heißt, dass es 20, bald 30 Organisationen gibt, die mit diesem Modell vergleichbar arbeiten. Und vergleichbar heißt, das sieht man nachher, die Arbeitsschritte, es gibt Instrumente, es gibt Berichtsvorlagen, es gibt Tools, es gibt. Und die werden von mehreren Organisationen vergleichbar genutzt. Und damit leisten natürlich Methodiken einen für mich sehr wichtigen Beitrag zur, ich sage dem auch Kosteneffizienz, nicht jede Organisation erfindet das Modell oder das Konzept selber.
Ja.
Wir haben diese Vergleichbarkeit. Also 30 Organisationen in der Schweiz in 6 oder 7 Kantonen arbeiten mit diesem Modell. Und dafür gibt es auch ein Manual, ein Handbuch, es gibt Instrumente und. Und eine solche Methodik hat sowohl Arbeitsschritte und Verfahren für die Diagnostik, also für die Beschreibung, wie ist die Situation, was läuft gut, was läuft nicht so gut, aber dann auch die gezielte Planung von Interventionen und dann nachher auch für die Evaluation. Also das Bild, das dazu gehört, ist dann dieses Bild. In der Mitte kommt das Handlungsmodell. Und dann habe ich für alle diese Schritte Ringel herum, für die ganze in den Hilfeplanungsprozess gibt es Instrumente, die ansteuern und die vergleichbar genutzt werden. Und das gibt natürlich für die Jugendhilfe, aber man kann das genau gleiche, das mache ich dann wahrscheinlich, jetzt werde ich ja alt, für die Altershilfe, für die Behindertehilfe könnte man genau das gleiche Grundmodell der Arbeit mit einer Methodik eigentlich übernehmen. Und es geht immer darum, dass man die einzelnen Prozessschritte beschreibt und dann in der Mitte fachliche Grundlagen ausarbeitet, Instrumente, Tools, die dann vergleichbar genutzt werden. Und das ist eigentlich das Innovative auch, was ist, das ich in Holland kennengelernt habe und das ich dann mit in die Schweiz genommen habe. Und das beflügelt mich heute noch, muss ich sagen. Und das ist, ich bin jetzt seit mehr als 15 Jahren so unterwegs.
Ja.
Habe ganz klein alleine angefangen, war dann noch an der Hochschule. Habe dann mein Institut gegründet. Jetzt sind wir 7 Mitarbeitende. Machen Coachings, machen Trainings, machen Evaluationsforschung und immer in diesem Modell. Das ist so ein bisschen die, wie soll ich sagen, meine Vision. Meine Vision, dass man in der Jugendhilfe mal vorerst mit Methodiken arbeitet und nicht, dass jede Organisation und jedes Angebot das Rad selber neu erfindet. Weil das ist ja eigentlich ein Witz. Oder wenn wir uns vergleichen mit zum Beispiel Mediziner, ein Kardiolog in Berlin oder in Bern, die arbeiten sehr vergleichbar und die haben fachliche Grundlagen und die haben eine Organisation, die schaut, dass sie state of the art die Dinge richtig machen. Und da kann nicht einfach ein Chirurg in Berlin sagen, nein, ich mache das jetzt einfach mal ein bisschen anders, sondern da gibt es diese Vergleichbarkeit und diese Standards. Und das haben wir in der Jugendhilfe einfach viel zu wenig. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber das ist meine Erfahrung nach 50 Jahren Kinder- und Jugendhilfe.
Ja, sehr schade, ne? Dafür ist das ja super, wie Sie sagen. Also mehrere Vorteile, allein angefangen bei der Kosteneffizienz, ne, als auch bei dem eigenen Gefühl für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was auch Sicherheit gibt. Es gibt ja auch Fälle, da weiß man häufig auch nicht, gerade auch wenn man neu dabei ist, wie habe ich denn zu handeln und hol mir da vielleicht auch Ratschläge von Kollegen, aber die sind ja auch wieder alle unterschiedlich. Ich glaube auch, dass das einfach viel Sicherheit geben kann.
Genau, ich komme gerade heute Morgen, war ich ein Coaching in einer Organisation, die mit diesem Modell für die aufsuchende Familienarbeit arbeitet, schon längere Zeit. Und da war eine neue Mitarbeiterin, die ihre erste Familie besucht hatte. Und die kam mit ihren Erfahrungen. Und dann ist das so toll. Das war eine Mitarbeiterin etwa um 30, hat in andere Arbeitsfelder gearbeitet. Und die hat dann gesagt, das war für sie wie eine Offenbarung, dass sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen so mit diesen Bausteinen arbeiten konnte, wie schnell sie eingearbeitet war. Sie hat dann bei uns zuerst das Training besucht, wie schnell sie eingearbeitet war, wie schnell sie sich sicher fühlte. Das war wirklich ganz toll. Und dann bleibt immer noch genug. Also die Fälle, mit denen man zu tun hat, die bleiben ja komplex genug, bis man...
Natürlich.
Bis man den Fall versteht und bis man zu guten Interventionen kommt. Aber die Art und Weise, die Schritte im Prozess und die fachliche Grundlage, die sind vergleichbar oder gleich. Und so kommt man sehr schnell miteinander vorwärts. Und das finde ich wunderbar.
Ja, ist es. Sie haben ja in Ihrem Buch, merkt man ja auch, oder da erwähnen Sie auch, dass kompetenzorientierte Methodiken durchaus auch andere Disziplinen beinhalten. Welche sind das denn?
Also ganz wichtig, wenn wir noch bei dieser Folie bleiben, für die Diagnose, wir machen ja eine soziale Diagnose, aber wir haben es mit Kindern, Jugendlichen in Entwicklung zu tun, wir haben es mit belasteten Eltern zu tun. Und da gibt es natürlich Nachbardisziplinen, wie ganz sicher mal die Psychiatrie, dass sowohl auf der Seite der Kinder wie auch auf der Seite der Eltern, dass da häufig auch psychiatrische Diagnosen vorliegen, die wir integrieren müssen. Und das eine ist ja, dass ein Kind eine Diagnose hat, ADHS oder ADHD oder Autismus-Spektrum-Störung und so weiter. Aber das ist wichtig zu wissen und auch zu wissen, was damit gemeint ist. Das andere ist aber, was macht das Kind im Alltag? Dann sind wir wieder bei dieser, welche Aufgaben des Alltags bewältigt das Kind trotz Diagnose gut und wo zeigen sich diese Themen und was können wir tun, um die Eltern zu befähigen, mit dieser besonderen Entwicklungsbelastung dieses Kindes gut umzugehen. Wir haben wie ein anderer Teppich, wir schauen eigentlich, über die zur Entwicklung und dann wird die psychiatrische Diagnose wird dann zu einer ein Risikofaktor für die Entwicklung. Aber deshalb brauchen wir die Psychiatrie für dieses Wissen und für diese Fachlichkeit. Und das Gleiche ist natürlich auf der Ebene der Psychologie, Psychotherapie, dass es immer wieder Kooperation braucht, im Verstehen der Problematik eines Kindes oder vergleichbar auch bei den Eltern und später dann natürlich auch in der Interventionsplanung, dass man sagt, okay, wir machen etwas in der aufsuchenden Familienarbeit, aber gleichzeitig oder parallel geht die Mutter noch in eine Traumatherapie oder das Kind geht in eine Spieltherapie und dann hat man wieder diese Kooperation mit anderen Disziplinen. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass wir da zusammenarbeiten und sagen, okay, wir haben auf der einen Seite die soziale Diagnose aus unserer Disziplin. Es gibt andere Diagnosen aus anderen Disziplinen. Die können sehr gut vernetzt und zusammen gedacht werden. Und dann vor allem auch in der Hilfeleistung, in der Hilfeplanung, dass wir da gut kooperieren und nicht gegeneinander. Mhm. Was ich immer wieder auch sehe, dass die Informationen nicht fließen und. Und auch da ist es wieder so hilfreich, wenn endlich auch die sozialen Professionen eine präzisere Fachsprache haben, dass sie eine gemeinsame Fachsprache haben und nicht die eine und die andere. Und dann werden wir nicht ernst genommen. Das ist Vergleichbarkeit in den fachlichen Grundlagen. Und in dem Sinn ist die Zusammenarbeit mit den anderen Fachdisziplinen sehr fruchtbar, auch wieder gelingend eigentlich auf der professionellen Ebene. Und dann gibt es natürlich noch andere, wie zum Beispiel die ganze Rechtsprechung. Wenn man mit straffälligen Jugendlichen zu tun hat, dann muss man etwas verstehen von den Rechtsgrundlagen des Jugendstrafrechts oder die Kinderrechte muss man kennen und da muss man damit umgehen können. Also man muss anschlussfähig bleiben für andere Fachgebiete, sonst wird man blind oder eng.
Ja. Ja, jetzt haben Sie auch gesagt, dass es auch auf dem Weg, ich sag mal, also rausgehört, auf dem Weg gibt es ja auch Erkenntnisse und Sie sprechen ja auch darüber in dem Buch über das Thema Evaluation. Damit dieses ganze Thema, glaube ich, auch noch besser wachsen kann, kann ich mir vorstellen, dass es auch sehr wichtig ist, gerade diesen Schritt zu berücksichtigen, aber da spielen natürlich auch noch andere Faktoren mit rein. Können Sie uns was zu diesem wichtigen Thema oder wichtigen Punkt, Bereich der Evaluation sagen?
Mache ich sehr gerne. Ich würde gerne noch vielleicht etwas Kleines voranhängen und zwar ich nehme noch diese kleine Folie.
Ja.
Wir haben jetzt vorher darüber gesprochen, was eine Methodik ist, also ein begründetes Handlungsmodell bei mehreren Leistungserbringern. Und auf diese kleine Folie sehen Sie, im Moment haben wir eine Palette von Methodikvarianten entwickelt. Und zwar, COFA heißt kompetenzorientierte Familienarbeit, COS heißt Kompetenzorientierung in stationäre Settings, ORIUS heißt Kompetenz- und Risikoorientierung für die Jugendstrafrechtspflege, CO4U ist ein ambulantes Programm, kompetenzorientiertes Programm für Jugendliche, wo man also Streetwork und Peergroup-Arbeit, COP ist ein kompetenzorientiertes Programm für die Platzierung in Pflegefamilien, und CORKIS ist ein Kompetenz- und Risikoorientierung für den Kinderschutz. Also das sind verschiedene Arbeitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe. Und jetzt kommt eigentlich die ganz große Kraft einer Methodik. 80%, das ist das Fundament, 80% der Grundlagen, der fachlichen Grundlagen sind gleich und der Instrumente sind gleich. Aha. Das heißt, ich nehme ein Beispiel, in einer Jugendanwaltschaft, Jugendstrafgericht wahrscheinlich in Deutschland, bei uns Jugendanwaltschaft, macht eine Deliktabklärung und sagt, dieser Jugendliche muss in einen stationären Rahmen, wird eingewiesen in ein Jugendheim. Die Jugendanwaltschaft arbeitet mit CORIUS, mit dem Kompetenz- und Risikoorientierung für die Jugendstrafrechtspflege, platziert in einer COS-Einrichtung. Dann ist die ganze Diagnostik, die ganze Sprache, die ist anschlussfähig. Das ist so ineinander. Und dass die Übergaben, die sind ganz schlank. Und dass auch das ganze Monitoring, das Fallmonitoring über den Verlauf, die Verlaufsberichte und, die passen dann so gut. Und wenn der Jugendliche dann aus der stationären Einrichtung nach Hause geht, dann kann man sagen, okay, jetzt machen wir noch eine Phase aufsuchende Familienarbeit, damit die Integration in die Familie wieder gelingt. Dann hat man wieder so eine Schnittstelle und da ist wieder das Denken und die Art und Weise zu arbeiten ist gleich. Also die interprofessionelle oder die zwischen den einzelnen Leistungserbringer, diese Anschlussstellen, die werden ganz schlank und ganz, da bin ich persönlich eigentlich auch sehr stolz drauf. Da sind wir im Moment wirklich auf einem Niveau, wo ich sagen kann, uff, wenn ich 50 Jahre, die kennen Sie wahrscheinlich auch von Deutschland, jede Organisation macht eigene Berichte, eigene dies, eigene jenes. Ja. Wir haben eine Modellstruktur für Berichte mit kleinen Varianten. 80% unserer Berichte sind gleich. Und das ist eigentlich das Brückchen auch hier zur Evaluation.
Ja.
Weil alle diese Organisationen mit theoretischen Bausteine, vergleichbare Instrumente, und vergleichbare Berichtsvorlagen arbeiten. Dann haben wir eine unglaubliche Menge an Daten im Prinzip, die vergleichbar sind. Und das gibt uns die Möglichkeit und auch die Aufgabe, schlank und laufend immer wieder zu schauen, sind wir auf Kurs. Und jetzt komme ich dann zu dem Thema Evaluation im Rahmen von Methodiken. Was kann man tun? Weil das Ganze alles ja so vergleichbar ist. Heißt das, wo fangen wir an? Also fangen wir mal da bei Output und Leistung an. Es gibt unterschiedliche Leistungen, die erbracht sind, aber die sind genau beschrieben und die sind von allen Leistungserbringern gleich. Mhm. Also wenn ich einen Bericht bekomme, dann kann ich tak, tak, tak machen und wir sind jetzt an der ganzen Digitalisierung, dann habe ich in no time Daten, ganz unterschiedliche Organisationen, ganz unterschiedliche Fallverläufe, aber die sind alle in der gleichen Datenstruktur. Und das heißt, ich kann sehr schnell sehen, okay, wir haben jetzt über alle diese Methodiken hinweg, sind das vielleicht 100, 120, 30 Organisationen, und die können wir eigentlich laufend monitoren. Die schicken uns die Berichte und wir arbeiten eigentlich mit den Berichten. Die müssen nicht noch irgendeine Fragebögen ausfüllen und ich weiß nicht was alles, sondern wir arbeiten mit den Berichten, die sie sowieso erstellen. Und das sind Entwicklungsberichte, das sind Verlaufsberichte und die sind im Prinzip gleich, mit kleinen Abweichungen. Und das macht es uns möglich, sehr schnell und wirklich sehr kostengünstig jährlich, zweijährlich Feedbacks zu geben. Erbringt deine Organisation im Vergleich zu anderen, bei euch läuft es länger oder ihr seid nicht methodiktreu, ihr lässt zu viel weg. Das gibt es natürlich auch, die kleinen Sünderinnen. Also man sieht sehr schnell, wie ist die Qualität, wie werden die Ziele erreicht, wie hoch ist die Abbruchquote, wie ist die Akzeptanz bei den Eltern. Das sind alles Themen, die sind in den Berichten schon drin. Und das machen wir eigentlich laufend und dann fließt das wieder zurück in die Organisationen. Und dann hat man immer diese Kreisläufe, wo wir in Austausch mit unseren Partnerorganisationen schauen, was können wir noch besser machen? Was funktioniert nicht gut? Was funktioniert bei mehreren Organisationen nicht gut? Also wir machen in dem Sinne nicht wissenschaftliche Forschung für eine große Fachpublikation in einem internationalen Zeitschrift, sondern wir evaluieren für gute Praxis. Das ist das, was uns verbindet. Und dazu noch, oh, nein, das wollte ich eigentlich nicht so. Ich gehe mal, ich muss trotzdem das so machen. Ja, das sehen Sie in dieser Folie sehr schön, oder? Hier sind wir als Institut, wir entwickeln. Wir machen die Methodik mit ganz unterschiedlichen Bausteinen. Dann gibt es verschiedene Praxispartner. Und dann gibt es diese Rückkopplung, also Koproduktion, Evidenzbasierung. Und das sind im Prinzip sind das Berichte, das sind Coachings, das sind Praxisforen, wo wir uns austauschen. Wir als Institut bleiben mit unseren Praxispartnern eigentlich in einer dauernde fachliche Austausch zur Verbesserung der Methodik, dass wir dann dieses Modell, dass wir sagen, okay, braucht es neue, haben wir neue Forschungsergebnisse, gibt es neue Erfahrungen, müssen wir Instrumente verändern? Also das ist ein lebendiger Austausch zur Verbesserung von Praxis. Das ist eigentlich das Spannende und da kann ich noch nicht raus, das finde ich.
Ja, und das Schöne ist ja auch, wenn ich Ihnen so zuhöre, denke ich einfach, wow, wie viele Fehler auch minimiert werden können, dadurch, dass die gemeinsame Sprache gesprochen wird. Ja. Viel weniger Missverständnisse.
Ja, ganz genau.
Das ist wirklich schön. Jetzt interessiert mich noch ein bisschen, wenn wir noch auf die Theorie, auf die Basis schauen und auf die Entwicklung dieses ganzen Modells. Es beruht ja auch auf, sagten Sie ja am Anfang auch schon, auf Entwicklungstheorien. Mhm. Genau, dazu würde ich gerne von Ihnen noch mehr erfahren. Auf welchen Entwicklungstheorien beruht das Ganze denn?
Ich nehme das mal weg, dass wir uns ein bisschen besser sehen. Entwicklungstheorie ist wirklich der Kernbaustein. Und Entwicklungstheorien sind natürlich sehr breit, aber allen gemeinsam ist im Prinzip ein biopsychosoziales Modell, dass man sagt, okay, Entwicklung findet statt auf ein biologisches Fundament, die in einem sozialen Kontext und in diesem Zusammenspiel zwischen meiner Ausstattung, also Nature and Nurture, zwischen meinen Lebensbedingungen und meine Ausstattung findet was statt. Das ist teilweise biologisch, das ist teilweise in meiner Hirnentwicklung, in meiner Körperentwicklung, Hormone, bla bla. Das ist eigentlich gemeinsam an alle Entwicklungstheorien. Und Entwicklungstheorien waren ja mal so, mit 20 war das dann vorbei. Heute weiß man ja, die Entwicklung geht lebenslang und so weiter. Und dann, das ist mal so die Auffassung von Entwicklung. Entwicklung als Oberbegriff für Reifung, Wachstum und. Das ist doch ein Oberbegriff. Und Entwicklung ist über den ganzen Lebenslauf. Und da hängen wir uns rein, verläuft im Prinzip in Stufen, in Altersstufen, nicht so ganz genau, aber wenn man das jetzt über den Lebenslauf anschaut, dann sieht man, die Aufgaben, die Kinder, Kleinkinder zu bewältigen haben zwischen 0 und 2, die sind mehr oder weniger über die ganze Welt gleich. Und dann gibt es 2 bis 4, gibt es wieder so typische Aufgaben für diese Lebensphase. Also das sind diese schrittweise Entwicklung. Dann kommt die Schule dazu und dann kommt später im Jugendalter. So, das ist diese Lebensspanne-Perspektive und Lebensaufgaben. Das sind die zentralen Konzepte der Entwicklungstheorie. Und dann kommen da nochmal 2 ganz wichtige Konzepte dazu aus der Entwicklungstheorie und das ist das Bindungskonzept, entwicklungstheoretisch eingerahmt und Trauma also im Sinn einer Entwicklungstraumatisierung. Mhm. Und das sind 2 weitere Konzepte, die in allen Methodiken und in allen Trainings und in allen Coachings haben wir immer diese biografische Perspektive. Wir haben immer diese Entwicklungsaufgaben. Wir haben die Frage nach Bindung und Traumatisierung. Und wir haben immer die Frage nach den Entwicklungsbedingungen. wie waren dann die Bedingungen für ein Kind, was hat es gelernt, was hat es nicht gelernt. Also in dem Sinne ein integratives Entwicklungsverständnis mit so drei Schutz- und Risikofaktoren natürlich auch, kommt auch aus der Entwicklungstheorie. Also Entwicklungsaufgabe, Schutz- und Risikofaktoren, Bindung, Trauma, das sind so die Kernkonzepte aus der Entwicklungstheorie, mit denen wir arbeiten. Aber das geht auch durch alle Methodiken hindurch.
Ja, da ist natürlich auch spannend. Würden Sie sagen, die Lerntheorien fließen damit ein oder kann man sich die Lerntheorien nochmal gesondert angucken? Also auf welchen Lerntheorien basieren denn kompetenzorientierte Methodiken?
Lerntheorien sind dann vor allem auch bedeutsam für die Intervention. Also die entwicklungstheoretischen Konzepte sind in der Diagnostikphase sehr bedeutsam. Wo steht das? Entwicklung, wo stehen die Eltern, wie ist die Bindungsqualität etc. Für die Diagnostik ist die Entwicklungsbrille eigentlich zentral. Und dann geht es ja darum, wenn ich dann eine Diagnose, eine soziale oder integrative Diagnose habe, dann geht es darum, und jetzt, was machen wir jetzt? Mhm. Und das heißt ja eigentlich immer, das Kind und oder die Eltern müssen was lernen. Etwas Neues lernen. Und das kann man sowohl, man kann lernen in einer Therapie, man kann aber auch lernen in aufsuchender Familienarbeit, man kann lernen in einem Heim, man kann lernen in einem Gruppentraining oder wie auch immer. Aber das Gemeinsame ist immer Lernen. Es geht darum zu lernen. Und Lernen heißt ja eigentlich nichts anderes, dass da oben in meinem Hirnchen, dass da überdauernd ein paar neue Synapsen kommen, dass da neue Verdrahtungen kommen, dass da etwas, was noch nicht da war, da kommt. Also das heißt, bei den Fachpersonen der sozialen Arbeit, das Wissen um Hirnentwicklung, da haben Sie auch ja schon Fachpersonen dazu intensiv befragt, also wie muss ich mir das vorstellen? Und dann kommt auf unsere Seite, wie gestalten wir lernfördernde Settings. Wie lernen Menschen, wie kann ich Eltern befähigen, dass sie mit ihren Kindern zusammen lernen? Und da kommen dann aus Lerntheorien das operante Lernen,
ja,
das Lernen am Modell, die kognitive Lerntheorien und so die Selbstmanagement-Theorien, die eigentlich auch unter diesem lerntheoretischen Dach gehören. Und jetzt wieder aus der Perspektive jetzt von uns als Institut, die mitarbeiten, das Mitarbeitende trained und befähigt, geht es immer wieder darum, mit ihnen zu schauen, welche Lerntheorien sind hier wichtig, oder? Es kommt immer in einen stationären Rahmen, sagen die immer, ja, lernen am Modell. Und dann sage ich immer, ja, und seid ihr eigentlich gute Modelle? Das Team auf einer Wohngruppe, seid ihr gute Modelle? Was lernen dann die Kinder von euch? Aha, okay, aha, das stimmt ja eigentlich. Sie lernen wahrscheinlich mehr von ihrem Handy und von ihren Selfies und von ihren Influencer und ich weiß nicht was alles. Aber Lernen am Modell ist schon schön, aber es gibt so viele Modelle. Und wie komme ich dazu als Fachperson, dass die Kinder und die Jugendlichen gute Modelle bekommen? Und wie können sie aus Erfahrung lernen? Und wie schaffe ich lernfördernde Settings und? Also Lerntheorien sind in der ganzen Interventionsgestaltung unglaublich wichtig.
Ja. Yeah.
Und da muss ich leider sagen, nach 50 Jahren Kinder- und Jugendhilfe, wir sind wenig kreativ. Ich kann nicht ganz für Deutschland sprechen, ein bisschen. Aber es wäre da ein bisschen noch besser die holländische Praxis. Wir müssten viel mehr spannende Angebote haben. Wir sind so starr. Also wir können heute Morgen wieder eine Familie mit vier Kindern, eine Mutter psychisch krank, Vater gestorben. Ja, was macht man jetzt? Müssen die vier Kinder jetzt ins Heim? Rechne mal, was Spaß kostet. Ja. Den Kindern geht es nicht gut. Ja, was haben wir als Alternative? Was haben wir als Alternative? Da muss man anfangen zu denken und sagen, ja, dass man diese Kinder auseinanderreißt, der eine hier, der andere da, und eigentlich weiß, das kommt nicht gut. Was können wir lernfördernd und entwicklungsfördernd für diese Kinder gestalten? Da muss man was Neues erfinden. Also diese Seite, das hätte ich gerne noch ein bisschen mehr. Aber, und da sehen Sie, das ist auf dem Hintergrund von Entwicklungs- und Lerntheorien.
Ja.
Oder wir machen viel zu viel, was schädlich ist für die Entwicklung und das Lernen in eine falsche Richtung fördert. Oder dass wir da uns viel mehr überlegen müssen, was passiert da? Wie können wir Lernen und Entwicklung in einen positiven Sinn beeinflussen? Das ist so mein Anliegen.
Gerade deshalb sind wir wieder bei dem Punkt, warum die Evaluation da auch so wichtig ist. Ne?
Ganz genau, ganz genau. Haben wir die Ziele erreicht? Sind die Eltern zufrieden mit dem? Haben sie was gelernt? Können sie benennen, was sie gelernt haben? Und. Und das kann man ganz toll machen, nur auf der Vorlage. Eine gute Berichtsvorlage gibt mir die ganze Datenstruktur. Ich habe ja an der Hochschule auch viel geforscht und auch noch viel geschrieben, aber jetzt bin ich ganz zufrieden mit, ich sage, unserer Barfußforschung, unsere Evaluationsforschung. Das ist einfach. Das sind einfache Daten, aber sie gehen sehr schnell zurück an die Praxis und gemeinsam mit Praxis schauen wir hin und da kommt so immer die Frage, ja, haben wir das erwartet, dass es so ist, wie es ist? Aha, was können wir noch besser machen? Mhm. Habt ihr eine Idee? Und so sind wir miteinander in so einem Qualitätskreislauf. Wir haben auch mit unseren Partnerorganisationen haben wir Qualitätsverträge abgeschlossen. Also die Kooperation mit der Praxis läuft über Qualitätsverträge. Und da heißt es gemeinsam für gute Praxis. Und das ist eigentlich das, was man mit Methodiken ganz toll einlösen kann. Sonst würde das nicht gehen, hätten wir einfach einen Flohhaufen.
Ja, das ist ein schönes Beispiel dafür.
20 verschiedene Berichte,
dann
kriege ich das nicht gebacken.
Ja, das ist ja natürlich auch nochmal ein spannender Punkt. Wir haben ja gesprochen, also ich nannte das gemeinsame Sprache und jetzt hatten wir zu Beginn auch gesagt, es gibt ja auch unterschiedliche Bereiche, in denen das angewendet werden kann. Gibt es denn zum Beispiel Besonderheiten in der Anwendung von kompetenzorientierten Methodiken, wenn wir uns einmal die Jugendhilfe und die aufsuchende Familienarbeit anschauen?
Nein, da bin ich wieder bei diesen 80%. Wenn Sie das mal sehen, 80% ist eigentlich immer gleich. Mhm. In den fachlichen Grundlagen, in den Instrumenten, in den Berichtsvorlagen. Und die Unterschiede, wenn wir jetzt Jugendhilfe, nehmen wir die stationäre Jugendhilfe, wenn Kinder in einem Heim platziert sind, dann leben sie in einer Gruppe. Also kommt dazu, wie lernen Kinder in Gruppen? Was lernen sie auch nicht in Gruppen? Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Eltern, wenn ein Kind stationär platziert ist? Da muss ich mir Gedanken darüber machen. Aber das ist nicht in dem Sinn, das sind nicht neue Grundlagen, sondern erst wenn ein Kind in einer Pflegefamilie oder in einem Heim ist, habe ich das Thema, dass sie in Gruppen sind, dass sie von Fachpersonen begleitet sind. Also es kommen Themen hinzu, aber die fachlichen Grundlagen bleiben eigentlich gleich und die Fachpersonen auch wieder. 80% der Trainings sind gleich, aber es kommt dann noch was dazu. Und wenn wir bei diesen zwei Dingen, stationäre Arbeit, Kinder sind in einem Heim, dann ist das ein Team, das für Kinder sorgt, die Kinder sind in einer Gruppe. Wie macht man das klug? Das andere ist, wenn das Kind in einer Familie ist und die Familie hat Schwierigkeiten, das Kind hat Entwicklungsbelastungen, wie gehe ich dann als Fachperson in eine Familie? Da habe ich natürlich auch wieder besondere Fähigkeiten, die ich als Fachperson haben muss. Wenn ich in eine Familie komme, kann ich nicht einfach sagen, so, jetzt mache ich mal ein bisschen, jetzt sitzen Sie mal alle schön am Tisch und jetzt wird mal anständig gesprochen, sondern ich muss ja die Eltern und die Kinder befähigen, es selber zu tun. Und da muss ich viel abwarten und ermutigen, Psychoedukation erklären, Vorbild sein. Aber ich kann nicht einfach anfangen, Regie zu führen in eine Familie. Das kann ich in einem Heim schon, da führen wir gemeinsam Regie. Also diese unterschiedliche Rollenkleider, die Rolle in einem Heim ist eine andere als die Rolle in der aufsuchenden Familienarbeit. Und da müssen die Fachpersonen gut umgehen können mit diesen unterschiedlichen Rollen. Weil sonst trampeln sie falsch rein. Aber von der Methodik her ist ganz vieles gleich.
Und jetzt nochmal, wenn wir bei den Fachkräften einmal bleiben und da die verschiedenen Bereiche anschauen, die Sie genannt haben, was würden Sie denn zusammenfassend sagen, was sind denn Aufgaben von Fachkräften einmal bei der Diagnostik, einmal bei der Implementierung und einmal bei der Evaluation?
Also Fachpersonen in der Diagnostik müssen sie bereit sein und in der Lage sein, fähig sein, zuerst mal vorurteilsfrei hinzuschauen. Das heißt, sie müssen offen sein für grundsätzlich fachliche Zugänge, immer verknüpft natürlich mit Intuition und mit eigenen Emotionen von Fachpersonen, aber sie müssen bereit und in der Lage sein, kognitiv strukturiert auch die Dinge zu benennen, das einzuordnen. Also ich habe ganz lange Sozialarbeiter und Sozialpädagogen ausgebildet und da war immer so mein Text, ich finde, reicht mir nicht. Also ich halte dafür aus diesen und diesen Gründen. Also ich finde, ich spüre, das ist auch wichtig, aber es braucht noch etwas mehr. Es braucht eine fachliche Rahmung. Und dafür müssen Fachpersonen wirklich auch motiviert sein. Die müssen Lust haben, daran zu denken und genau hinzuschauen. Also dieser Forscherblick, dieses Verstehen wollen und nicht einfach retten wollen. Also das war auch sowas, so ein typischer Satz, immer Diagnostik vor Intervention. So immer ein bisschen besser wissen, was ist dann los, bevor ich anfange zu machen. Also dieses Warten können und ein bisschen genau hinschauen und erst dann begründet handeln. So, das braucht Training, das braucht Coaching, das braucht Feedback, dass man wirklich auch Freude bekommt, darüber nachzudenken, über Dinge zu lesen, sich auseinanderzusetzen und so dauernd in Weiterbildung zu bleiben. Und wenn ich dann das habe, wenn ich gute Diagnostik gemacht habe, wenn ich gute Intervention geplant habe, dann muss ich ja immer noch kritisch bleiben und dann sage ich, okay, und da kommt die Evaluation, war es gut, was wir gemacht haben? Haben wir unsere Ziele erreicht? Waren wir auf Kurs? Wie sehen das die Kinder, die Jugendlichen, die Eltern? Also immer wieder diese Kreisläufe schließen. Und das setzt natürlich bei den Fachpersonen voraus, ich bin auch bereit, mich selber anzuschauen darin. Auch mal gut. Wir haben die Ziele nicht erreicht. Jetzt kann ich sagen, die Eltern waren nicht kooperativ oder der Jugendliche ist davongelaufen. Mit dem konnte man gar nicht arbeiten. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Also wenn ich kritisch zurückschaue, ist immer auch die Frage, was können wir tun, damit es besser wird? Das ist eine andere Frage. Und für das braucht es diese Kreisläufe immer wieder. Wie heißt es? Do, Act.
Diese Plan, Do, Check, Act.
Ja, genau. Das ist der Kreislauf, oder?
Ja.
Und da wirklich auch mit Freude einsteigen, weil wenn man in der Kinder- und Jugendhilfe ist oder auch in der Arbeit mit Eltern, wenn jetzt wir als Professionelle so miesepeterig sind und pessimistisch und immer nur und wie diese Überzeugung verloren haben, dass alle Menschen lernen können, ja, dass alle Menschen sich entwickeln und dass es unsere Aufgabe ist, Entwicklungsbedingungen zu schaffen, Lernanreize zu schaffen und nicht vorschnell zu sagen, ja, so sinngemäß, Hopfen und Malz verloren, Teufel vom Karren gefallen, da geht eh nichts mehr. Also da diese jetzt nicht naiv, aber im guten Sinne überzeugt sein, dass Menschen sich entwickeln und lernen können. Das trägt mich und das hoffe ich, das kann ich auch noch ein Weilchen weitergeben.
Total schön. Das passt zu meiner abschließenden Frage. Genau, ich glaube, wir können hier noch stundenlang weiterreden. Ich merke hier schon mal an, ich werde auch Ihr Buch in der Videobeschreibung verlinken für all diejenigen, die gerade hören und denken, ich möchte noch mehr erfahren. Das Buch ist in der Videobeschreibung und natürlich können uns Fragen gestellt werden, Kontakt aufgenommen werden. Wir werden alle Fragen auch an Frau Cassé weiterleiten und keiner soll hier irgendwie mit Fragezeichen nach Hause gehen, würde ich schon sagen, oder das Video beenden. Ja. Aber meine abschließende Frage wäre noch, an dem letzten Teil anknüpfend und an all Ihren Erfahrungen, was sind denn für Sie 3 goldene Regeln für Fachkräfte, die Sie mit auf den Weg geben würden, wenn es darum geht, wirklich mit einem kompetenzorientierten Blick zu arbeiten? Was ist in der Arbeit wichtig aus Ihrer Erfahrung?
Ich denke, ich komme wieder zurück zur Waage.
Ja.
Also, Waage mit Menschen haben Aufgabe, Menschen haben Fähigkeiten. Das ist so das Grundmodell. Und dann sagen, okay, wenn Menschen aus irgendwelchen Gründen auflaufen im Verlauf ihrer Entwicklung, dann ist es ganz wichtig, dass Fachpersonen, dass die im Kopf haben, okay, welche Aufgaben können wir etwas erleichtern? Was können wir wegnehmen? Wo können wir auf der Aufgabeseite Entlastung schaffen? Und wo können wir befähigen? Wo setzen wir an? Und da den Blick, also das wäre dann so die goldige Regel, glaube daran, dass es immer Möglichkeiten gibt zu lernen. Glaube daran, dass es Möglichkeiten gibt zu lernen. Und dass es Möglichkeiten gibt, gelingend im Alltag zu stehen. Auch wenn manchmal, ich kenne das aus Fallbesprechungen, und das geht nicht, und das geht nicht, und da, 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 da. Und dann ganz kurz mal Stopp machen und sagen, okay, und jetzt mal, bei welchen Aufgabe geht es nicht, bei welchen geht es, dieser analytische Blick, welche Fähigkeiten fehlen, welche können wir nutzen, welche Risikofaktoren können wir herunterfahren, welche Schutzfaktoren können wir nutzen. Also immer dieser analytische Blick hin zu, Menschen können sich verändern, Menschen lernen, Menschen sind immer in Entwicklung, auch wenn sie 80 sind, immer noch. Also das ist so ein begründete Positivität, nicht einfach so positives Denken, sondern das ist wirklich fachlich begründet, dass Entwicklung immer möglich ist, immer. Und wenn man das nicht, also glaube daran, dass Entwicklung möglich ist, glaube daran, dass du etwas zur Entwicklung beitragen kannst und verlasse dich darauf, dass du das mit anderen zusammen gut tun kannst.
Wow.
Und je gemeinsamer die Sprache, desto besser gelingt das. Weil sonst flattert das auseinander und in den Teams und unter den Fachpersonen wird immer über etwas gesprochen, aber es kommt nichts dabei heraus. Oder das ist so meine große Sorge.
Das stimmt. Wie schön. Total wertvoll. Ja, ich bin begeistert. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube, die Zeit reicht gar nicht. Wir können noch Ewigkeiten weitersprechen. Und ich freue mich, wenn uns all die Fragen gestellt werden, die Ihnen und euch noch im Kopf rumschwirren. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuschauen und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Cassé, für dieses wundervolle Interview. Vielen Dank.
Danke Ihnen für die Einladung und an die Zuhörerinnen oder Zuschauerinnen. Melden Sie sich, unsere Website, vielleicht können Sie das auch noch irgendwo.
Natürlich.
Dann können die Leute nochmal sich durchklicken. Und wäre toll, mal dann noch was zu hören. Ich habe es sehr gerne gemacht und ich mache es schon lange und mache es noch ein Weilchen weiter. Danke Ihnen auch ganz herzlich für die Einladung nochmal.
Sehr gerne.